bin der Reinhard und die meisten kennen mich wahrscheinlich und wer mich nicht kennt, wird mich kennenlernen. Nee, Quatsch. Ich kann kaum einem Karlauer widerstehen. Ich habe die Ehre, über das Thema Gemeinde zu sprechen. Und wie Birgit ganz sicher sagt, ist es einer meiner Leib- und also einer meiner Lieblingsthemen. Das liegt daran, dass ich schon eine sehr lange Geschichte mit Gemeinde habe. Ist es an? Dann muss ich es nur. Genau, da ist es. Bilder sind immer schön, weil Bilder erzählen uns ja mehr wie Worte. Ganz kurz zu mir, ich leite die Vineyard Speyer und bin in der Vineyard-Bewegung im Leitungsteam Dach und habe die Verantwortung für eine Com, also ich bin etwas engagiert. Und mein Leben ist gefüllt eigentlich mit vielen von Gemeinden, mit vielen Dingen, auch die zur Gemeinde dazugehören. Das sind nicht nur immer die schönen, das sind auch die schwierigen Sachen. Und in meinem Leben kam Gemeinde eigentlich ganz natürlich. Es war nämlich meine Eltern, mein Vater war Gemeindeleiter in der kleinen Baptistengemeinde. Und so bin ich von Kind auf eigentlich in Gemeinde gegangen. Und ich kann mich nicht erinnern an eine Zeit, wo ich halt nichts mit Gemeinde zu tun hatte. Das war von klein auf. Und das ist nicht immer einfach, weil man kann ja Glauben eben nicht aus zweiter Hand kriegen. Die Eltern können die besten Eltern der Welt sein, die können die gläubigsten Eltern sein. Das macht gar nichts, das hilft uns nicht wirklich, dass wir selbst eine Beziehung zu Jesus Christus kriegen. Dann den Weg muss irgendwie jeder alleine gehen. Also es muss jeder alleine sterben, jeder alleine irgendwie geboren werden. Also da ist man noch zu zweit, aber sterben muss man alleine. Und man muss zu Jesus finden alleine. Also es geht nicht anders. Wenn wir keinen persönlichen Zugang zu Jesus haben, der Club um uns herum wird uns nicht retten. Also das ist definitiv so. Und ich bin dann groß geworden in einer kleinen Baptistengemeinde. Und das war insofern ein bisschen schwierig. Die nächstjüngste Person zu mir war meine Mutter. Also man kann sich vorstellen, ich vertrat die Jugend und die jungen Erwachsenen und die Kinder in einer Person. Und das ging dann schon ein paar Jahre so. Das hat mir natürlich Gemeindeleben nicht besonders spaßig gemacht. Und wenn einer für House Church Movement ist, dann muss ich dich enttäuschen. Ich habe es erlebt. Ich finde es total doof. Als Kind ist das eine sehr unangenehme Erlebniswelt, weil du wirklich niemanden hast und weil das eigentlich auch immer das Gleiche ist. Weil so ein paar Leute, so 15 Leute, die gehen sich irgendwann fürchterlich auf den Schnürsenkel. Gut, also von daher, ich hatte nicht unbedingt die besten Startchancen mit Gemeinde, könnte man meinen. Also ich habe zwar sehr gläubige Eltern gehabt, es war gut. Ich habe dann eine wilde Zeit verbracht und habe dann irgendwann so mit 18, das war am 19. Februar 1977, vor 40 Jahren, habe ich mich bewusst entschieden dafür, dass ich entweder Jesus radikal nachfolge oder mich umbringe. Ich war so schwarz-weiß. Und ich habe mich fürs Bessere entschieden. Und ich bin jetzt seit 40 Jahren dabei. Und ich habe so meine Geschichte mit Gemeinde. Ich habe alles Mögliche erlebt. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt. Viele Tiefen, aber auch viele Höhen. Die Tiefen in meinem Leben sind sicherlich der Fakt, dass meine Tochter von Menschen aus der Gemeinde missbraucht wurden. Und ich damit umgehen lernen musste, dass es Geschwister gibt, die an mir gesündigt haben. Sicherlich auch das, dass ich erlebt habe, wie man in der Gemeinde übereinander redet und tratscht, wie man böse Dinge miteinander macht in Gemeinde. Ich habe vieles erlebt von Selbstmord, von Menschen in der Gemeinde, von drogenabhängigen Pastoren, über alles Mögliche. Das sage ich nur mal dazu, dass niemand sagt, der sieht das alles immer so blauäugig. Ich weiß, worüber ich rede, wenn ich von Gemeinde spreche. Und ich habe das auch miterlebt, wie das ist. Ich habe das miterlebt, wie wenig Leute bereit sind, wirklich Gemeinde zu leben, wie viele eigentlich Nutznießer von Gemeinde sind, wie wenig mithelfen, dass Gemeinde ein schöner Ort wird. Auch das ist eine Erfahrung. In der Gemeinde habe ich so ziemlich alles gemacht. Also ich sage mal, zwei Dinge habe ich nicht gemacht. Ich habe keine Frauengruppe geleitet und keinen Chor. Aber sonst wirklich so ziemlich alles. Also ich habe in der Küche mitgeschrubbt, ich habe Kinderarbeit gemacht, ich habe Jugendarbeit gemacht, ich habe Bibelstunden gemacht, ich habe Hauskreise gehalten und gegründet und wieder beerdigt und ich habe gepredigt, ich habe sauber gemacht, ich habe gemauert, gebaut, das volle Programm. Also ich kenne mich echt, glaube ich, in Gemeinde aus. Und ich sage, dass es Gottes völliger Ernst ist und seine große Absicht, dass wir Gemeinde machen. Es gibt heute immer weniger Leute, die sehr mit sich selbst beschäftigt sind und die Gemeinde nicht verstehen. Aber wie wichtig Gemeinde ist, das möchte ich mit euch anschauen, Epheser 5, 31 und 32. Weil da ist ein Geheimnis und ich liebe den Paulus sehr. Übrigens, ich vergaß noch zu sagen, ich habe auch erlebt, was es bedeutet, wenn man in Gemeinde übersehen wird und nicht gefördert wird. Das war eigentlich immer mein Leben. Ich hatte keinen geistigen Daddy. Der Einzige, der mal geistiger Daddy für mich mal so für ein Jahr war, wo ich quasi dann anrufen konnte und sprechen konnte, war ein homosexueller Mann, der durch Jesus Christus frei geworden war, dann verheiratet war und drei Kinder hatte und der ein Herz hatte für meine Frau und mich. Das war der Einzige, der dachte, dass aus mir mehr werden könnte, als man auf den ersten Blick sieht. Ich will das nur mal so deutlich sagen. Also jetzt, man kann mir nicht nachsagen, dass es mir diese Gemeinde leicht gemacht hätte, sie zu lieben. Epheser 5, 31 und 32 steht für mich was Besonderes. Das heißt es, und das mögt ihr jetzt zuerst denken, ey, was ist das denn? Aber da steht, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Der alttestamentarische Theologieprofessor Paulus von Tarsus, der das Alte Testament auswendig kannte, der jede Auslegung im Alten Testament vermutlich kannte, der den Füßen von Gamaliel gesessen hat, den Top-Professor seiner Zeit, der kein Neues Testament in der Tasche hatte, das war nämlich noch nicht so ganz geschrieben, sagt, diese Stelle aus 2. Mose 24, also wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und sie werden einander anhangen, sie werden ein Fleisch werden. Der legt diese Bibelstelle so aus, dass er sagt, ich deute das auf Jesus Christus und seine Gemeinde. Schon ein bisschen mystisch, oder? Und Paulus war kein Spinner. Paulus war hochintelligent, blitzgescheit. Also man kann ihm viel vorwerfen, dumm war er nicht. Und er wusste, was er sagt. Er stößt unsere Nase auf ein Geheimnis. Und sagt, das ist das Geheimnis. Ich kann das auch ein bisschen deutlicher übersetzen. Eigentlich sagt er, die ganze Schöpfung, also so alles, ist nur deswegen passiert, weil ein Vater seinem Sohn eine Hochzeit ausrichten wollte. Und die Braut ist die neutestamentliche Gemeinde. Also, da ist nicht so viel Individualismus drin, sorry. Wie wäre es, wenn der höchste Schöpfungszweck der ist, dass Gott die Gemeinde schaffen wollte? Das würde passen zu den anderen Vers, der auch im Epheser steht, wo Paulus sagt, mir, dem geringsten aller Apostel, ist die Ehre zuteil geworden, den unnachvollziehbaren Ratschluss Gottes, den er vor Grundlegung der Welt schon geschlossen hat, dass jetzt zu dieser Zeit das Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde offenbar wird als Schauspiel für die unsichtbare Welt. Dass nämlich Gottes Weisheit erkannt wird an der Gemeinde, den Wesen, die uns zuschauen. Also Gemeinde ist nicht der Clubraum, den wir gemietet haben, damit wir Liedchen singen und Halleluja sagen. Ich glaube, das ist uns jetzt schon klar geworden. Und das war euch ja schon klar. Aber ich möchte einfach, dass wir verstehen, dass Gemeinde etwas ist, was Gott auf dem goldenen Teller serviert. Und das absolut kostbar ist. Und deswegen ist Gemeinde so schlimm. Weil nichts bekämpft Satan auf dieser Welt mehr als die Gemeinde. Weil die da draußen muss er nicht bekämpfen. Die hat er. Neulich hat Robbie Dobkins bei uns gepredigt. Wer ihn nicht kennt, kann ihn googeln. Robbie Dobkins meinte, naja, die meisten Dämonen sind in der Gemeinde. Weil in der Welt braucht er die nicht. Da ist was Wahres dran. Du wunderst dich über die Angriffe? Du wunderst dich über deine chronische Müdigkeit, wenn es darum geht, in den Gottesdienst zu gehen? Naja, denk mal drüber nach. Würde ich auch so machen, wenn ich Satan wäre. Der will dieses Geheimnis, was Gott gesetzt hat, bekämpfen. Jetzt verstehe ich euch natürlich vollständig, dass ihr mir noch nicht glaubt. Ich begreife das, auch ich begreife das, dass man mir noch nicht glauben kann. Aber ich versuche trotzdem mal, euch zu überzeugen. Vielleicht ist es ja Eulen nach Athen tragen. Und dann vergebt mir bitte die Frechheit. Ja? Ich stelle mir gerade nur meine eigene PowerPoint hier ein, dass ich immer genau dort bin, wo wir gerade sind. Sehen wir uns mal das Bild an. Die Bibel benutzt eine Bildersprache. Und ich will euch 10 Bilder der Gemeinde vorstellen. 10 verschiedene Bilder. Diese 10 Bilder, die zeigen verschiedene Bilder, in denen das Neue Testament uns versucht, ein Verständnis zu schenken. Aber fangen wir mal vorne an. Wann ist die Gemeinde gegründet worden? Die Gemeinde ist gegründet worden an Pfingsten. Eigentlich noch ein bisschen früher, aber darüber spreche ich morgen. An Pfingsten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr müsst unbedingt in Jerusalem bleiben, bis ihr überschattet werdet, also ich sage es jetzt so, wie es eigentlich heißt, bis ihr überschattet werdet mit der Kraft vom Himmel, angezogen werdet mit der Kraft vom Himmel. Das sagt er in Lukas 24, Vers so und so viel. Und sagt, bleibt bloß in Jerusalem, ihr braucht es. Und dann kommt Pfingsten, 50 Tage nach Pesach. Und es ist der Beginn der Gerstenernte. Ja, also dort fängt traditionell, haben die dort Schukkot gefeiert in Israel. Das Wochenfest, das Beginn der Ernte. Und es fällt sein Heiliger Geist auf die Gemeinde, auf die 120 Leute, die da versammelt waren. Die torkeln rum, weil niemand glaubt, dass jemand betrunken ist, weil er Französisch oder Englisch spricht. Also seid mir nicht böse. Ich meine, Leute wussten schon damals, wenn jemand besoffen aussieht. Ja, die sagen, Mensch, die sehen ja besoffen aus. Lag daran, dass die wahrscheinlich Schwierigkeiten hatten zu stehen, weil die Kraft Gottes so stark auf ihnen war. Und dann steht Petrus auf. Und dann hält er eine Predigt. Also dieses Ereignis ist riesengroß. Ganz Jerusalem strömt von allen Ecken zu Enden zusammen. Es kommen Tausende, weil wenn sich 3000 nachher bekehren, müssen ein paar mehr da gewesen sein als 3000. Ja, ich meine, vielleicht war es ja voll, 3001, einer wollte nicht. Aber wahrscheinlich ist anders. Ja, also auf jeden Fall, 3000 bekehrten sich am ersten Tag. Nach einer Rede von jemandem, der eigentlich vor 50 Tagen noch so feige war, dass er den Herrn dreimal verraten hat, bevor zweimal der Hahn gekräht hat. Der steht plötzlich in der gleichen Stadt mit den gleichen Pharisäern, mit den gleichen Gesetzeslehrern, steht er plötzlich auf und hält eine Predigt, und zwar eine solche, dass es die richtig zerbröselt. Und die sind so tief bewegt von dem, was der Petrus sagt, und das muss mehr gewesen sein als die Worte, die wir lesen können. Das muss was mit Vollmacht gewesen sein. Es geht ihnen wie ein Schwert durchs Herz und sie fragen, was sollen wir tun? Und er sagt, denkt um, also tut Buße und lasst euch taufen. Und das lassen sie machen. Und dann werden am ersten Tag 3000 Leute der Gemeinde hinzugetan. Was das eigentlich sagt, ist, dass der Heilige Geist als erstes eine Bekehrungswelle auslöst und die Gemeinde mal vergrößert von 120 auf 3120. Das ist Gemeindewachstum, wenn das an einem Tag stattfindet. Zweitens, man muss sich überlegen, wie lange die getauft haben. Ich habe schon mal, das meisten, die ich am Stück getauft habe, waren 27. Das war dann schon eine gute Stunde. Ja? Da gingen die ersten schon wieder nach Hause, weil es ihnen schon so, also das verstehe ich dann nie, aber das ist egal. Das ist halt Gemeinde. Ja? Da hat man immer solche und solche da drin. Ja? Weil die Gemeinde ist ja für die, die Hilfe brauchen. Nicht für die Geheilten. Ja? Gemeinde ist immer Gottes Versuchsstadion. Da werden alle versucht, damit sie stärker werden. Ja? Also es ist wirklich so, Gemeinde ist eine Schmiede, ist ein Ofen, ist ein Brennofen. So könnte man auch viele dieser Worte anwenden. Es geht darum, dass Menschen zu den Menschen werden, der sie vor Gott sein sollen. Und dazu brauchen wir die anderen. Wenn ich mich über niemanden ärgern kann, ja, brauche ich auch keine Vergebung üben. Also der Punkt ist wirklich, da ist in der Gemeinde ist es ein ganz wichtiger Ort. Aber lange Rede, fangen wir vorne an weiterhin. 3000 wurden dazu getan. Die haben den ganzen Tag die Jungs und Mädels getauft. Ja, das war eine lange Veranstaltung. Ja, weil da muss man ja auch mal Wasser finden. Ne? Ist, also ich meine, Leute, es muss es einfach nur praktisch durchdenken, wo haben die getauft? Ein Teichbethesda da unten, mal die Kranken wegschubsen, unwahrscheinlich. Teich Siloa, da kommt nur ein bisschen Wasser raus, auch unwahrscheinlich. Naja, irgendwo werden sie hingelaufen sein mit denen, aber irgendwas, also es hat ja auf jeden Fall geklappt. Und jetzt sagt die Bibel weiter, in Apostelgeschichte 2 ist es, sie sagt, dass die Leute sofort eine Ordnung hatten. Ich weiß ja nicht, wie die das rausgefunden haben, aber es das heißt, sie waren täglich, also täglich meint ja täglich, waren die im Tempel. Also wir würden dazu sagen Gottesdienst. Und dort hörten sie die Apostellehre, das ist das, was wir in den vier Evangelien lesen, ungefähr. Sie hörten der Apostellehre, das, was sie von Jesus erzählt haben, was sie von ihm gelernt haben. Und dann waren die immer noch hungrig, denn abends haben sie Hauskreis gefeiert und Abendmahl genommen. Das sagt uns die Bibel. Das war sofort da. Hauskreis und Gottesdienst. Das ist eine ganz alte Ordnung. Die ist so alt, wie der Heilige Geist gefallen ist. Und wenn man aus meiner Erfahrung, wenn du eine Gemeinde bauen möchtest, die wächst, kommst du um die zwei Dinge garantiert nicht drumherum. Hundertprozentig nicht. Du brauchst einen Ort, an dem das Wort Gottes verkündigt wird, an dem die Apostellehre zelebriert wird, wo das Ganze, die ganze Gemeinschaft zusammen ist. Und du brauchst einen Ort, wo man persönlich wird, wo man über Stärken und Schwächen spricht und wo man sich persönlich begegnet am Tisch des Herrn. Also Abendmahl ist eigentlich ursprünglich gestartet in den Hauskreisen, weil es was sehr Persönliches war. Ich finde es auch toll, wenn wir es gemeinsam hier machen, aber es gehört garantiert in jedem Hauskreis. Jedenfalls zumindest nach dem Neuen Testament. Und deswegen ist es für mich wichtig zu sehen, der Heilige Geist ist der Initiator von Gemeinde, auch von Gemeindestruktur. Er hat das festgelegt. Und später im Hebräerbrief fängt's ja schon an, da schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief, ja, und verlasst nicht eure Versammlungen, wie es bei einigen üblich geworden ist. Das hat nicht lange gedauert, da hatten manche Leute schon wieder das Gefühl, es ist alles zu viel. Es liegt daran, dass wir starken Gegenwind haben. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Fürsten und Gewaltigen in der Luft. Und wenn wir anfangen, das Geheimnis von Gemeinde zu begreifen, wenn wir anfangen zu verstehen, wie ernst es Gott damit ist, verstehen wir auch, warum das so ein Kampfplatz ist, warum dort so viel gekämpft wird. Da geht es um wirklich viel. Denn durch die Gemeinde wird die Welt gerettet. Das kannst du nicht alleine. Und das kann auch keine Organisation für uns tun. Die Gemeinde ist das Werkzeug, das sich Gott ausgesucht hat, um diese Welt zu retten. Das erste Bild, was sehr nachdrücklich ist, ist das Bild von der Braut. Und es ist schon unglaublich, Paulus
hier im Epheserbrief impliziert es ja, sagt, es ist Christus und seine Braut. Im Alten Testament spricht Gott über Judäa und über Israel als die zwei Frauen, die ihm verheiratet sind, dass er sich mit ihnen vermählt hat. Und er betrachtet ihren Götzendienst als Ehebruch. Das ist also eine Sprache, die geht wirklich weit zurück in der Bibel und soll zeigen, wie Gott fühlt zu dieser Gruppe von Menschen, die er erlöst hat, die er aus Ägypten rausgeführt hat. Ich meine, das ist ja die Erlösung, dass wir alle waren Sklaven in Ägypten. Jeder von uns hat dieser Welt gedient. Wir haben den Göttern gedient, die keine Götter sind. Wir sind als Sklaven groß geworden, aufgewachsen unter der Herrschaft von Menschen und Mächten, die es nicht gut mit uns meinen. Und wir sind erlöst worden durch das Blut des Lammes, wie die Juden rausgeführt wurden. So symbolisieren wir ja auch in der Taufe, wenn wir durch den Durchzug durch das Meer, so wie das Volk Israel da durchgezogen ist und befreit wurde von seinen Feinden, so symbolisiert auch die Taufe das in unserem geistlichen Leben, warum wir das machen. Das ist ein Symbol. Das alte Leben ist zu Ende, das neue Leben fängt an. Wir sind jetzt nicht länger mehr Sklaven. Wir sind nicht mehr länger unter der Herrschaft der Ägypter. Die können uns auch nichts mehr tun. Jesus hat uns erlöst durch sein Blut und hat uns freigesetzt zu einem neuen Leben. Die Parallelität ist massiv. Die Braut ist ein Bild, das am meisten Raum findet letztlich. Das ist eigentlich das tragende Gemeindebild. Und es hat folgenden Grund. Wenn man das Leben von Jesus anschaut, dann merkt man, was Braut für uns bedeuten kann, dann merkt man, dass Jesus sein gesamtes Leben gelebt hat als Bräutigam. Wenn wir hier sehen, das sind die Dinge, die ich jetzt persönlich verbinde mit der Braut. Es geht da um wachsenden Teil einer Einheit zu werden, begehrenswert in den Augen Gottes. Es steht in der Bibel drin, wenn wir zwei zusammenkommen und eins werden, ist es so begehrenswert für Jesus, dass er mitten unter uns ist. Er gibt da eine besondere Verheißung ab. Das kannst du nicht alleine diese Verheißung erfüllen. Wenn zwei oder drei meinen Namen sich versammeln, bin ich mitten unter ihnen, sagt er. Da ist etwas, ein Geheimnis, wenn wir, die wir so unterschiedlich sind, so unterschiedliche Bedürfnisse haben, so unterschiedlich gemacht wurden und so unterschiedliche Hintergründe haben, wenn wir dennoch uns entschließen, um Jesu Willen eins zu werden, dann muss davon irgendeine hochgradige Anziehungskraft zu Jesus ausgehen, dass er sagt, dann bin ich mitten unter euch. Ich glaube nämlich, dass eine Braut attraktiv ist. Und ich glaube, dass eine Gemeinde, die wirklich Gemeinde lebt, Jesus anzieht, die zieht seine Gegenwart an. Wir haben ja oft dieses Bild, wir haben oft so ein Bild, das kann ich nicht so gut nachvollziehen. Wir müssen uns ausstrecken, wir müssen uns heiligen, wir müssen uns möglichst vielleicht sogar kasteien, damit Gott Gefallen findet, in unsere Nähe zu kommen. Das stimmt nicht. Ich glaube, dass Gott Verlangen hat, zu seiner Gemeinde zu kommen. Ich glaube, dass es Gottes Bedürfnis, dass Jesus ein Bedürfnis hat, in unserer Mitte zu sein. Wenn wir bereit sind, eins zu werden, Einheit zu leben, trotzdem wir so unterschiedlich sind. Ich glaube, dass das genau umgekehrt ist. Wenn Menschen um seinetwillen sich zusammenschließen und eine Gemeinde bilden, dann ist das für Gott enorm attraktiv. Weil die Grundlage, auf der wir das tun, ist seine Gnade und seine Vergebung. Wir werden für ihn attraktiv wie eine Braut, wie etwas, mit dem er eins sein will. Und wenn du das nicht glaubst, lest doch mal Johannes das hohe priesterliche Gebet. Da fleht Jesus und sagt, ich bete darum, dass sie eins werden, wie du, Vater, und ich eins bin, bete ich darum, dass sie alle eins sein. Das ist Jesus so wichtig. Das hohepriesterliche Gebet hat Jesus ein oder zwei Tage vor seinem Tod gelehrt. Vom Johannes 12 bis zu seinem Tod sind 4 Tage. Das Johannesevangelium beginnt im Johannes 12, beginnt der Einzug nach Jerusalem, Palmsonntag. Und alles, was danach kommt, diese ganzen wichtigen Reden, diese ganzen wichtigen Wahrheiten, die da hinten dran stehen, sind wahrscheinlich alle in dieser Zeit gesprochen worden, wo Jesus seinen Jüngern nochmal ganz genau sagt, wie er fühlt, wie er denkt, was ihm wichtig ist, wie das mit dem Heiligen Geist ist, der jetzt kommt, was der bewirkt. Und es geht ihm um massive Einheit untereinander. Und Einheit, Geschwister, ist eine Entscheidung, ist kein Gefühl. Wenn ich fühlen müsste, nach dem, was ich in der Gemeinde erlebt habe, dass ich das fühlen müsste, das wäre eine Überforderung, das kann ich nicht. Aber ich kann um Jesu willen mich mit jedem Bruder eins machen, weil ich weiß, der hat die gleiche, und jeder Schwester natürlich, logisch, weil ich weiß, die haben die gleichen Voraussetzungen wie ich. Wir haben es nicht verdient, Gott zum Vater zu bekommen. Wir sind dessen nicht würdig und es ist allein aus Gnade geschehen. Allein deswegen, weil Gott bereit war, seinen Sohn für mich zu geben, guckt er auf mich, als wenn ich heilig wäre. Und in seinen Augen bin ich heilig geworden durch Jesus. Da sind alle meine Sünden vergeben. Alle. Alle, die ich jemals getan habe. Alle, die ich vielleicht heute getan habe. Und jetzt kommt der Kick. Und alle, die ich noch tun werde. Denn Jesus ist vor fast 2000 Jahren für mich gestorben. Der ist sowieso im Hinblick auf mich gestorben. Und da hat er meine ganzen Tage gesehen. Alle meine Tage sind längst in seinem Buch geschrieben. Der weiß, wer ich bin. Und so hat er gesagt, dieser Reinhard, mit den Fehlern, die er im Jahr 2018 und 2019 getan hat, mit den Sünden, den kaufe ich. Und wenn der sich darauf einlässt, wasche ich ihn rein. Und ich will über ihn reden und von ihm denken, dass er heilig ist. Das ist, was Jesus macht. Das ist was ganz anderes als der mühsame Weg, da endlich rauszukommen. Die beste Nachricht von allen, wir sind da längst draußen. Du musst nicht rauskommen, du bist draußen. Das Schlimmste ist, dass du das nicht kapierst. Du bist heilig. Paulus spricht die Korinther als heilig an. Versteht ihr es? Ich kann es Ihnen erklären, vielleicht klappt es ja bei euch. Also er spricht die Korinther als heilig an. Ja? Und von den 7 Leuchtern, da war ja viel Mist, was er ihnen zu erzählen hat, die waren alle golden. Alle 7 Leuchter in der Offenbarung, die für die 7 Gemeinden gestanden haben, haben alle aus Gold bestanden. Und Gold ist ein Zeichen für Heiligkeit. Die ganzen 7 Sendschreiben-Gemeinden waren heilig in den Augen Gottes. Selbst wenn sie Mist gebaut haben. Wer heilig ist, entscheidet Gott, nicht wir. Denn wir können uns noch so sehr anstrengen. Du kannst noch so viel Bibel lesen. Du wirst nicht heiliger. Glaub mir das. Aber du wirst ein ganz anderer Mensch, wenn du Gott glaubst, dass du heute schon heilig bist. Durch die Gnade in Jesus Christus wird sich dein Leben radikalisieren zum Guten. Und deswegen spricht Gott von einer Braut. Und da sagt Jesus, und das steht übrigens, oder das war Paulus im Epheserbrief, sagt er, dass wir reingewaschen sind, die Braut, die er sich selbst gereinigt hat durch das Wasserbad des Wortes. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes höre, wenn ich das Wort Gottes glaube, werde ich rein. Das reinigt mich. War ein langer Tag heute, oder? Hört ihr mich? Das ist begeisternd. Und Gott guckt auf eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Warum? Da komme ich, das kann ich euch noch erklären, wenn ich euch das Bild der Braut erkläre. Flecken und Runzeln, das ist alles, was wir hinkriegen. Das eine hat mit Alter zu tun, das andere mit Schmutz. Okay? So. In Epheser 2, Vers 10 steht der Schlüssel. Da heißt es, wir sind sein Werk, geschaffen durch Gott zu guten Werken, zu den guten Werken, die er im Voraus bereitet hat, dass wir da drin wandeln. In Offenbarung 19, Vers 7 steht, dass die Braut vom Himmel ihr Kleid bekommt. Dieses Kleid kommt, wie wird angetan mit ihrem Kleid, könnt ihr gerne nachlesen, steht da, wird angetan mit ihrem Kleid, das ist 19, 7 und 8, glaube ich, ist es. Ich müsste nochmal genau nachgucken, aber wir kriegen das schon hin. Und dann kommt das Kleid runter und dann heißt es, und das Kleid, und da muss man natürlich die Elberfelder Bibel lesen, weil die übersetzt dann auch, da steht nämlich drin, und das sind die gerechten Werke der Heiligen. Im Neuen Testament und im Alten Testament stehen Kleider immer für Werke. Wenn du damals auf eine Hochzeit gegangen bist, dann stand am Eingang der Bräutigam und hat dir ein Brautgewand gegeben. Wenn du durch die Tür bist. Bei dem Gleichnis von der Hochzeit, wo da einer drinnen sitzt und hat kein Gewand an, also ein Brautgewand an, fliegt er wieder raus, weil seine Werke nicht entsprechend sind. Das war ein Typ, der über den Zaun gestiegen war. Ein frommer Religiöser. Der ist nicht durch Jesus reingekommen. Denn nur durch Jesus bekommt man die Werke, die in Gottes Augen bestehen können. Und das ist, was in Epheser 2, Vers 12 steht. Da heißt nämlich, ich bin sowieso sein Werk, er macht es. Ich bin geschaffen für gute Werke, die hat Gott im Voraus bereitet, dass ich da drin wandle. Und warum das so toll ist, ist, Gott hat sich dieses Werk ausgedacht. Der will das. Er führt mich da rein und schenkt mir die Vollmacht, dass es passiert. Wie viel von mir, Reinhard, ist nachher in dem Erfolg und diesem Werk? Null. Deswegen, weil das vom Himmel kommt und nicht von mir, ist es zu 100% rein. Da ist kein Makel dran, weder alt noch fleckig. Deswegen müssen wir lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, um die Dinge zu tun, die Gott will, in Vollmacht. Weil das ist die Form, wie die Braut Jesu Christi ohne Runzeln und Flecken dargestellt wird. Macht es ein bisschen Sinn? Also die Braut wird angezogen durch ihr Leben mit Christus und dem Heiligen Geist und den Tun der Dinge, die Gott ihnen zeigt. Dadurch wird die Braut nicht als nackt empfunden. Eine Gemeinde, die nichts tut, ist splitterfasernackt vor Gott. Ihr müsst mir viel glauben scheinbar. In Gottes Augen sind diese Menschen begehrenswert, die ihm folgen. Wenn du dich auf ihn einlässt, macht Gott aus dir einen Mensch, den er ohne Probleme begehrenswert finden kann. Alles, was an dir nicht gut war, ist zu Ende gekommen durch Jesus. Das Gericht Gottes ist längst passiert. Ja? Genau. Und weil wir gerichtet wurden, müssen wir nicht mehr gerichtet werden. Deswegen sagt Jesus, jeder, der an mich glaubt, wie die Schrift sagt, kommt nicht ins Gericht, weil er längst vom Tod zum Leben durchgedrungen ist. Schwierig zu verstehen? Ganz einfach. Jetzt brauche ich einen Stift doch. Das ist die Zeitachse. Und da steht irgendwann das Kreuz. Wir sagen, das ist die Stunde Null. Ist übrigens witzig, warum die diese Stunde Null nennen. Weil es wirklich die Stunde Null ist. Weil das war der Ort, an dem sich die Menschheitsgeschichte mit Gottes Zeitachse gekreuzt hat. Gott hatte von ewigen Zeiten her beschlossen, dass das die Zeit ist, an der Christus für uns sterben sollte. Steht so in der Bibel. So. Die Unendlichkeit trifft die Endlichkeit am Kreuz. In Daniel 7 steht, dass dort Gerichte, Daniel 7, 10, glaube ich, steht, dass Gerichtsstühle aufgestellt werden, dass Bücher aufgeschlagen werden. In diesen Büchern stehen all unsere Taten und es wird Gericht gehalten. Das steht dort. In Daniel 7, 13 steht dann, dann, dass Jesus zum Himmel fährt und von dort alle Gewalt bekommt auf Ewigkeit über Himmel und Erde. Das steht da. Man muss ein bisschen lesen. Der Menschensohn wird im Matthäus dann Menschensohn genannt auch. So, in Johannes 12 haben wir die Stelle bei Vers 31. Da sagt Jesus, das ist die Stelle, wo die Griechen mit ihm sprechen wollten. Und er sagt, jetzt ist die Stunde, jetzt ist die Zeit, jetzt wird der Menschensohn verherrlicht. Und im Grunde genommen, ich hätte es gerne gesehen. Seine Jünger stehen nichtsahnend um ihn. Der arme Andreas kommt, glaube ich, sagt, hey Meister, da wollen dich drei Griechen sprechen. Und dann sagt Jesus, jetzt ist die Stunde, jetzt wird der Menschensohn verherrlicht. Also, und die Jünger haben alle sehr erschrocken geguckt, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Und dann sagt Jesus, und wenn dann nicht das Korn in den Boden fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Das ist die ganze Geschichte mit uns. Er das Korn, wir die Körner. Und dann geht's bei 31 zu dem Punkt, da kommt dann noch die Stimme vom Himmel und so, ich werde dich jetzt verherrlichen und so. Und dann 31 sagt Jesus, jetzt ist das Gericht. Jetzt wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden aus dem Himmel. Und ich weiß ja nicht, was ihr unter jetzt versteht. Aber bei mir meint es jetzt. Und es war vor seinem Kreuzestod. Und dann ist quasi in der gleichen Zeit, in Daniel können wir immer so ein bisschen in den Himmel gucken, da ist im Himmel die Throne aufgestellt und die haben das Buch rausgeholt und auf dem Buch stand Reinhard Rehberg. Und dann haben die das Buch gelesen, diese Mächte. Und da war ja der, der ewig ist, der Vater Gott, dem 10.000 mal Zehntausende dienen, dessen Augen wie Feuer ist und dem man nicht angucken kann, der war da gesessen und vor ihm waren diese Bücher und da waren die anderen Throne von irgendwelchen, weiß nicht wem, und die haben dieses Buch gelesen. Und als die mein Buch gelesen haben, hat irgendeiner gesagt, der verdient den Tod. Und dann kam eine Stimme aus dem Hintergrund, die hat gesagt, ich übernehme das. Und das war Jesus. Für den zahle ich. Da. An dem Tag wurde ich gerichtet. Und an dem Tag bin ich hingerichtet worden. Von nun an gibt es keine Verdammnis mehr für den, der in Jesus Christus ist. Römer 8, 1. Wir sind rein. Reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Deswegen können wir nach Hebräerbrief jederzeit zu dem Thron Gottes hinzutreten. Frei vom bösen Gewissen, reingewaschen durch das Blut Jesu vom bösen Gewissen, können wir jederzeit zum Thron des lebendigen Gottes hinzutreten und wir sind in seinen Augen heilig. Und wenn das die Gemeinde kapiert, kann sich diese Welt warm anziehen. Und davor fürchtet sich der Teufel. Denn wenn die Gemeinde das versteht, dass wenn sie betet, die Hölle zittert, wird unser Gebet schlagkräftig. Und jetzt geht's noch weiter. Dort hat sich Jesus eine Gemeinde erlöst. Dort hat Jesus den Brautpreis bezahlt. Deswegen haben die Synagogen an Paschach das Hohelied gelesen. Weil im Hohelied wird die Schönheit der Braut beschrieben, die Sehnsucht des Bräutigams zu seiner Braut. Und das war eins von den Festschriften, ein Megillot. Es gibt 5 davon. Und diese Festschrift des Hohenlieds haben die am Abend, an dem Vorabend zum Schabbat von Passafest gelesen. Und sie haben ein zweites Buch gelesen an Pfingsten. Das war das Buch Ruth. Das Buch Ruth ist auch ein Megillot. Im Buch Ruth, das wurde am Vorabend vor Pfingsten gelesen in der Synagoge. Und warum Ruth? Naja, wenn man die Geschichte, also ich werde es gleich ganz kurz raffen, weil wir die Zeit nicht besitzen. Ich wollte euch einfach sagen, diese Eigenschaften sollte unsere Gemeinde beschreiben. So sollten unsere Gemeinden sein. Und noch mehr. Da steht noch lange nicht alles drauf. Ist nur so mal anzufangen. Wenn wir über Gemeinde reden, fände ich es ziemlich passend, wenn wir schüchtern sind. Weil ich glaube, dass Gemeinde etwas Heiliges ist. Weil das unglaublich ist, was Gott da getan hat. Ich kann dir nicht mehr böse sein, egal was du mir antust. Liebe Schwester, du sowieso nicht, aber ich guck dich mal an. Ich kann dir gar nicht böse sein, weil Jesus mit seinem Blut für dich so sehr bezahlt hat, wie er für mich bezahlt hat. Und wir beide wären nicht hier, wenn er das nicht getan hätte. Wie kann ich dir noch irgendwas übel nehmen, was längst in dem Buch stand und schon weggerichtet ist? Wir stehen hier nur durch die Gnade, durch die unaussprechliche Liebe und Gnade Gottes stehen wir hier. Und niemand von uns hat es verdient. Niemand. Und niemand kann jemals heiliger werden, als in dem Moment, wie er zu Jesus gefunden hat. Weil Jesus hat gesagt, ich heilige mich für euch. Und wenn Jesus sagt, ich heilige mich für euch, weiß ich nicht, was ich mich noch heiligen soll. Weil er hat es für mich doch getan. Ich bin rein. Ich bin abgewaschen. Und ich bin heilig. Deswegen kann Paulus an die Korinther schreiben, die wahrscheinlich schrecklichste Gemeinde im Neuen Testament, die so viel Mist machen. Und er schreibt, ihr Heiligen zu Korinth. So spricht er sie an. Weil er verstanden hat, das hat nichts mit ihrem Tun zu tun, sondern mit dem, was Jesus für sie getan hat, dass sie heilig sind. Eigentlich sollten wir jetzt schon ein breites Grinsen haben. So, warum haben die das Buch Ruth gelesen? Ich erzähle euch im Kurzdurchgang. Das Buch Ruth hat 4 Kapitel, steht zwischen Richter und Samuel, zwischen 1. Samuel. Vermutlicher Autor nach jüdischer Überlieferung war der Prophet Samuel. Das sagen die Juden. Sehr umstritten, aber die Juden sagen, das war Samuel. Und ich gehe notfalls immer mit den Juden, weil die sind am längsten dran. Und die Juden haben dort das Buch auch platziert zwischen Richter und Samuel. So, warum? Die Geschichte ist ziemlich komisch. Die Geschichte ist, da gibt es eine Frau, die heißt Noomi. Noomi ist verheiratet mit Elimelech. Elimelech und Noomi kriegen 2 Kinder, Mahlon und Kilion. Sie leben in Bethlehem in Juda, gehören zum Stamm Ephrata. Es kommt eine Hungersnot. Und in dieser Hungersnot beschließen sie, dass sie nach Moab gehen. Sie siedeln also aus, gehen nach Moab. Dort stirbt Elimelech. Die Noomi nimmt 2 Frauen für ihre Söhne, Ruth und Orpa. Diese beiden Frauen erleben auch was Schlimmes, weil nämlich ihre Männer sterben auch. Nun sind die 3 Frauen zusammen nach etwa 10 Jahren völlig vereinsamt. Große Katastrophe. Mittlerweile hat sie gehört, dass in Bethlehem keine Hungersnot mehr ist und da gibt's wenigstens noch Verwandtschaft. Also beschließt die Noomi, ich gehe wieder zurück nach Bethlehem, aber sie meint, hey, Schwiegertöchter, ihr seid zwar unheimlich lieb und nett, aber ihr seid schön doof, wenn ihr mitkommt, denn ihr braucht unbedingt einen Mann. Ich erkläre das gleich, warum. Die beiden Frauen wollen aber nicht, sie gehen mit. Und Noomi macht es nochmal, sie gibt noch mehr Nachdruck, worauf sich Orpa überreden lässt und geht zu ihrem Volk und ihren Göttern. Kehrt um. Während Ruth sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und geht mit ihr. Sie kommen wieder zurück, die Nachbarn begrüßen Noomi. Noomi sagen sie, hi Noomi, wie geht's dir? Sie sagt, nennt mich nicht mehr Noomi, sondern nennt mich Mara, was das bedeutet bitter. Denn Gott hat mir viel Böses getan. Originalaussage. Es geht so weiter, die leben dann in Bethlehem wieder. Und die Ruth hat was über die jüdischen Gesetze gehört. Sie weiß, dass es jüdisches Gesetz ist, dass bei einer Ernte nicht alles abgeerntet werden darf, sondern die damalige Form, Low-Level-Form von Sozialgesetzgebung war, dass immer das Zeug stehen lassen musste, was beim ersten Mal nicht abgesägt wurde. Die durften nur einmal durchziehen, was stehen blieb, gehört den Armen. Die konnten dann hinterhergehen und sammeln und für sich wenigstens geringfügig sich am Leben erhalten. Das war also Hartz IV der damaligen Zeit. Ja, und genau das macht Ruth und geht auf dieses Feld und arbeitet hinterher. Das fällt einem Großgrundbesitzer namens Boas auf. Der sagt, wer ist denn das? Und er hört dann, das ist die Ruth. Über die Ruth hat er schon gehört, nämlich wie treu sie zu Noomi ist. Noomi ist eine Verwandte von ihm.
Und er sagt dann seinen Dienern, hey, lasst mal ein bisschen mehr stehen, gebt ihr ein bisschen mehr. Und er protegiert sie. Kurze Sache, sie kriegt immer mehr mit. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, sie kommt mit unglaublich vielen nach Hause. Und Naomi ist total begeistert und sagt, ja, wo hast du denn das alles her? Und dann sagt sie, ja, ich war da beim Boas. Da sagt Naomi, das ist ja super, denn der Boas ist ein Löser. Löser war, Klammer auf, es gab damals die Schwagerehe, weil Gott gesagt hat, ich will, dass kein Stamm in Israel namenslos verstirbt und kein Land, das ich gegeben hat, deswegen an jemand anders geht, die Schwagerehe gestiftet, Klammer zu. Und das war, na, das muss ich auch noch machen, Klammer auf, dass nämlich der Bruder beziehungsweise der nächste Verwandte die verwitwete Frau heiraten musste, mit ihrem Kind zeugen musste und das verpfändete Land zurückkaufen musste. Und dieses Land, was er dann gekauft hat, gehörte dem Kind, was er mit dieser Frau gezeugt hat, aber es trug nicht seinen Namen, sondern den Namen des verstorbenen ersten Mannes. Bisschen schwierig, aber hat funktioniert. So war Boas in der Reihe ein Löser. Also der hätte sie kaufen, also das Ding kaufen können und hätte sie quasi erlösen können. Aus Armut. Denn das stand ihr ja dann wieder zur Verfügung. Und warum die Frauen damals so schlecht dran waren, die Altersversicherung damals hieß Söhne. Ja? Deswegen waren die auch scharf auf Söhne. Wenn du einen Sohn hattest, dann war das seine Pflicht, dass er dich als alter Mensch versorgt. Und wenn jetzt die Naomi ohne Söhne plötzlich dastand und ohne Mann, hatte sie, wenn sie alt wird, keine Altersversorgung mehr. Und deswegen sagt sie auch, Mädels, macht keinen Quatsch, ihr müsst nicht das gleiche Schicksal haben wie ich. Und Ruth entscheidet sich, das gleiche Schicksal zu haben wie Naomi und sagt, dein Gott ist mein Gott und deine Nation ist meine Nation, was übrigens ein Glaubensbekenntnis ist. Die Geschichte geht weiter, Naomi gibt ihr so einen trickigen Rat, pass mal auf, da ist ja jetzt bald Ernteschluss, da machen die einen drauf, die werden da ganz fröhlich, so nach dem Motto, auch damals gab es das schon, und feiern die Ernte. Und wenn das schön dunkel ist, und wir müssen wissen, damals keine Straßenlaterne, pitch black, ja, nichts zu sehen, da bist du halt ziemlich im Dunkeln gegangen. Gehst du hin, schleichst du dich auf die Tenne, versteckst dich zu den Füßen von Boas, und wenn der dann morgens aufwacht, sagst du, April, April, hier bin ich. Dann denkt der nämlich, Mann, ich habe gestern zu viel getrunken und wer weiß, was da passiert ist. Ich meine, das ist wahrscheinlich der Hintergedanke, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall tut sie das so, zieht sich schön an, macht sie frisch, rennt dahin, legt sich zu den Füßen von Boas. Der wacht natürlich nachts auf, guckt und denkt, mich tritt ein Pferd. Geht nicht, gab keine Pferde. Mich tritt ein Esel, geht eher. Auf jeden Fall denkt er, ha, wie kommt die hierher? Und dann sagt sie, hey, ich bin Ruth, deine Magd. Lege den Zipfel deines Gewandes über mich, was die Verlobung bedeutet, und löse mich. Und da sie ein hübsches Mädel war und er sowieso schon Gefallen gefunden hat, war das da auch kein Problem. Aber hat er gesagt, pass mal auf, da gibt's aber noch einen Löser, der vor mir steht. Den muss ich vorher fragen. Also setzte er sich ins Tor, was damals die Gerichtsstätte war in all den Dörfern und Städten. Am Tor einer Stadt wurde Gericht gehalten. Dort sitzt also Boas und wartet, bis der Typ vorbeikommt und sagt, mein Lieber, mein Gutster, komm her. Was da in der Bibel drin steht, so und so, komm her. Und wenn die Bibel von jemandem von so und so spricht und der keinen Namen hat im Alten Testament, ist es ein böser Mensch. Die Bösen werden nicht erwähnt. Also so und so, komm her. Er kommt her, sagt, du pass auf, da gibt's die holde Maid, die kannst du lösen. Sagt er, hey, super, holde Maid, klingt gut. Sagt er, kleiner Haken, du musst das gesamte Besitz von Elimelech auslösen. Dann sagt der andere, ah, das geht gar nicht, dann verliere ich ja alles, was ich habe. Nee, mach mal du. Daraufhin gibt er ihm den Schuh, was damals Handelsbekräftigung war, drückt sie ihm in die Hand und lässt ihn gehen und der Weg ist frei. Ja, Gebräuche damals so, wir unterschreiben, die gaben sich den Schuh, das ist schon sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es war dann so wie im Märchen, schöne Hochzeit, die haben schön geheiratet und dann wurde Ruth schwanger und bekam einen Sohn, der hieß Obed. Und dieser Obed war auch noch süß, der bekam den Namen übrigens von den Freundinnen von Naomi.
Auf jeden Fall wurde das Kind, der Noomi, in den Schoß gelegt. Was bedeutet, dass dieses Kind deine Rentenversicherung ist, dein Erbe ist. Und sie wurde seine Amme. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lebten sie noch lange in Freuden. Ich habe früher gedacht, so ein Märchenbuch ist das. Bis Gott eines Tages mir die Stelle gegeben hat, ich lese das im Auto, ich lese diese Stelle, dein Gott ist mein Gott und deine Nation ist meine Nation und ich breche in Tränen aus und kann mich nicht mehr bremsen. Und denke, ich habe zu dir gesagt, wahrscheinlich viel gearbeitet, keine Ahnung, plem plem, weil ich keine Verbindung. Ich habe das einfach so nach dem Prinzip Zufall aufgeschlagen und diesen Satz gelesen. Und dann habe ich die Geschichte mehr gelesen, weil Gott mich durch seinen Geist so berührt hat. Und dann hat er mir das Geheimnis verraten, weil diese Geschichte, die erschließt sich nur über die Namen. Noomi heißt die Wonne, Huldreiche, Liebliche. Elimelech heißt Gott ist König. El ist aber auch der Hauptgott der Kananiter. Bethlehem heißt Brothaus. Juda heißt Lobpreisbekenner. Ephratah heißt Fruchtland. Machlon heißt kränklich und Schwachheit. Kilion heißt verschmachtend. Orpa heißt die Vollmähnige oder Widerspenstige. Ruth heißt Freundin, Erquickung, Schönheit. Boas heißt, in ihm ist die Stärke, in ihm bin ich stark. Obed heißt Diener, der Knecht Gottes, Verehrer, Anbeter. Die Geschichte ist folgendes. Naomi ist Israel. Israel betrieb mit dem Hauptgott der Kananiter Gottes Götzendienst. Daraus kam Schwachheit und Krankheit. Und verschmachtend. Denn immer, wenn Israel Götzendienst begangen hat, wurden sie krank und es kamen verschmachtende Zeiten über sie. Und das Brot blieb aus im Haus des Brotes, im Land des Lobpreises, im Fruchtland. Obwohl Gott versprochen hat, wenn sie mit ihm kooperieren und in seinem Gesetz bleiben, wird es ein Land sein, wo Milch und Honig fließt. Wenn das ausbleibt, ist es immer Götzendienst gewesen. Sie gehen nach Moab, was bedeutet das Land, das von Augen her schön aussieht. Also sie gehen in ein Leben hinein, das menschlich gut aussieht. In diesem menschlichen Leben verliert sich auch der Götzendienst und Krankheit und Schwachheit sterben auch, wenn der Götzendienst stirbt. Ruth bedeutet die neutestamentliche Gemeinde aufgrund ihres Bekenntnisses, denn das Bekenntnis von Ruth ist, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Es gibt keine Gruppe auf der Welt, die zu Israel sagen kann, außer den Christen, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Weil das Bekenntnis der Israeliten ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Und nicht wie bei Orpa, die der Islam ist, deren Gott nämlich Abraham Ismael ist und Hagar liegt in Medina. In Mekka liegt Hagar, unter dem Heiligtum des Mondgottes, das vor den Moslems schon dort angebetet wurde. Die Kaaba ist viel älter als der Islam und ist ein Mondheiligtum. Boas ist Jesus Christus, der Erlöser. Der So und So ist der Teufel, der das erste Recht an uns hat aufgrund unserer Sünde, aber der für uns nichts hergeben wird, der für uns nichts übrig hat. Und Orbit ist die neutestamentliche Gemeinde, der Anbetung, der Diener Gottes, das zurückgelegt wird in den Schoß Israels, damit Israel erbt durch die neutestamentliche Gemeinde. Das steht in Rot. Und dieses Wort, tu den Zipfel deines Gewandes über mich, ist der Brautbrauch, den die jüdischen Leute in dieser Zeit gelebt haben. Kleinen Moment. Es war üblich, bei der Verlobung den Brautpreis zu zahlen, 2 Kamele, 50 Silberlinge. Dann ist derjenige hingegangen, hat den Zipfel seines Gewandes genommen, das ist dieses viereckige Teil mit den 4 Zipfeln, und hat es über seine Frau gemacht. Und das war Engagement, das war die Verlobung. Das hieß, von jetzt an übernehme ich die Verantwortung und stehe ein für ihre Kosten. Dann ging der Bräutigam weg, nämlich in seine Vatersstadt, und bereitete ein Haus. Und der Einzige, der entscheiden durfte, ob das Haus nun gut genug ist, war der Vater des Bräutigams. Deswegen sagt Jesus, hätte ich euch nicht gesagt, dass ich hingehe, euch eine Wohnstadt zu bereiten? Und als er gefragt wird, ja, wann wirst du denn wiederkommen, sagt er, die Zeit kenne ich nicht, die kennt allein der Vater. Jesus lebte genau das. Das erste Wunder nach Johannes, das er tut, tut er auf der Hochzeit. Er spricht von den zwei Gleichnissen wie das Königreich. Das Königreich gleicht einem Vater, der seinem Sohn eine Hochzeit machen wollte. In der Offenbarung steht, selig ist derjenige, der an dieser Hochzeit teilnimmt. Da geht es um die Braut. Um Mitternacht, nachdem der Bräutigam angefangen hat, mit seinen Freunden zu feiern, sie schon guten Mutes waren, sind sie mit Musikanten losgezogen, beim Schall der letzten Posaune die Braut zu holen. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen, der Bräutigam kam um Mitternacht beim Schall der letzten Posaune. Paulus schreibt, Jesus wird wiederkommen beim Schall der letzten Posaune. Ich meine, ich habe das da nicht reingeschrieben, aber das steht so drin. Ich habe euch das eigentlich nur zitiert. Das heißt also, dass dieses Buch Ruth an dem Tag gelesen wird, an dem Gott uns die Verlobung gibt. Und die Verlobung ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Denn er sagt zu den Jüngern, bleibt in Jerusalem, bis ich meinen Zipfel, bis ihr mit Kraft von oben angetan werdet. Gemeinde Jesu Christi ist die Braut Jesu Christi, kostbar, heilig und wertvoll, einzigartig. Das ist die Gemeinde. Merken wir, wenn wir das glauben, dass wir plötzlich mehr Lust haben, dass wir plötzlich kapieren, wir wären ja blöd, wenn wir nicht für Gemeinde wären. Das ist Gottes Plan und wir dürfen Teil sein dessen. Da geht es nicht um Organisation, die brauchst, damit das Ding funktioniert. Aber das, was ihr hier darstellt, ist in Gottes Augen so kostbar, dass er wütend ist, wenn wir es kaputt machen. Wenn er mich fragt, wie lange ich gebraucht habe dafür, ungefähr 20 Jahre habe ich geforscht danach. Und ich habe ungefähr, ich will jetzt nicht übertreiben, 90.000 Worte geschrieben, mindestens. Das war so ein Buch darüber. Hier ist noch dieses Bild aus dem israelischen Nationalmuseum, wo einfach beweist, dass El der Hauptgott der Kananiter war. Das habe ich fotografiert, wie ich mal da war. Ah, ihr seht es nicht? Ja, da kommt's, oder? Sorry. Der Name Elimelech bedeutet El ist König. Und wenn ein Ehepaar ihr erstgeborenes Kind Krankheit, Schwachheit nennt und das zweite verschmachtend, haben sie es nicht ganz, haben sie irgendwas an der Raffel, sorry. Also dann sind sie irgendwo hier oben gestört. Es sei denn, es meint was anderes. Okay, das ist jetzt nur das erste Bild. Wir haben jetzt nur über das erste Bild, über die Braut gesprochen und nicht ausführlich. Ich möchte euch hungrig machen danach. Dass ihr versteht, dass das, was Gott sich da ausgedacht hat, irre ist. Also, Das ist wie in Science-Fiction-Roman. Wirklich. Das geht noch weiter. Pass mal auf das zweite Bild. Das ist der Tempel. Jesus geht mit seinen Jüngern spazieren. Die gucken das an und sagen, oh, super, toll. Guck dir mal die Schnitzereien an. Der Gold. Boah. Und Jesus sagt, reiß das Ding weg. In 3 Tagen stelle ich es wieder hin. Und wenn die Pharisäer ihm irgendwas wirklich übel genommen haben, dann das. Das kommt nachher bei der Gerichtsverhandlung nämlich raus. Da sagen sie, der hat gesagt, der reißt den Tempel ab und baut ihn in 3 Tagen. Der Tempel war der neuralgische Punkt der Juden. Das war ihre einzige Verbindung zu Gott. Dort war Gott anwesend. Nirgendwo sonst. Nur in Jerusalem im Tempel. Und den will er wegreißen. Ich verstehe, dass die wütend sind. So, was hat denn Jesus in 3 Tagen aufgebaut? Ja, war gut für uns. Was hat Jesus in 3 Tagen aufgebaut? Seinen Körper. Er ist ja wieder auferstanden. Der Leib Jesu, wer ist das? Die Gemeinde. Der hat in 3 Tagen die Gemeinde. Ich erzähle das morgens ein bisschen länger. Hesekiel 47, 1 bis 12 beschreibt
den Tempel, aus dem dieser Strom kommt. Alles, was in dieser Beschreibung drin ist, ist, dass unter dem Strom, dass aus dem Eingangsbereich des Tores der Strom herauskommt, dass der rechts am Altar vorbeiläuft, dass der bis zur Außenmauer nach Osten läuft und dann in der Mauer verschwindet, weil der arme Hesekiel muss mit dem Engel an der Hand erstmal nach Norden gehen, vorne aus dem Nordtor raus, muss auf der rückseitigen Mauer wieder zurücklaufen, bis er zum Osttor kommt, um dann von hinten ans Osttor zu gehen. Weil das Osttor zugemauert ist. Und das Osttor ist zugemauert nach Hesekiel 40, deswegen, weil der König der Könige eingezogen ist. Durch dieses Tor kam Jesus von Bethanien mit dem Esel eingeritten. Und das Tor, dieses Tor gibt es bis heute, jedenfalls auf diesen Grundmauern. Und was ist es? Zugemauert. Bis der König der Könige wiederkommt. Und weil die Moslems das mehr glauben als die Christen, haben die all die Gräber vorne dran gemacht, weil sie glaubten, der Tote sind unrein, das würde den Messias abhalten. Die haben nur vergessen, dass der Tote lebendig macht. Das ist nicht witzig, das ist wahr. Das könnt ihr gucken, könnt ihr beschreiben in der Geschichte. Das haben die absichtlich deswegen gemacht. Die glauben nämlich mehr an die Bibel als wir zum Teil. Das heißt, Jesus in diesem Hesekiel-Text wird schon beschrieben, dass Jesus da einreiten wird. Und danach wird das Ding zugemauert. Dieser Tempel, der Hesekiel, sorry, wenn ich so springe. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn was völlig gaga klingt, hebt da die Hand, dann versuche ich es zu erklären. Okay? Der Hesekiel lebte etwa 700 vor Christus. Das war in der babylonischen Gefangenschaft. Das steht auch im Hesekiel-Text drin. Im Hesekiel-Text heißt, er war an diesem Fluss da in der babylonischen Gefangenschaft. Dort bekommt er seine Vision. Er sieht diesen Tempel. Zu der Zeit ist der erste Tempel von Salomon völlig zerstört. Schutt und Asche, geplündert. Nachher geht Nehemia und Esra hin und bauen den Tempel wieder auf, aber nach den Plänen von Salomon, nicht nach Hesekiel. Warum in aller Welt haben die nicht die Pläne genommen, die neuen Pläne von Hesekiel? Vor allen Dingen, wenn man guckt, wie der groß ist und was der ist, ist es schon mal sehr schwierig, den zu realisieren, nebenbei bemerkt. Wahrscheinlich unmöglich, weil da musste halb Jerusalem abräumen. Könnte es sein, dass dieser Tempel nie dafür, diese Beschreibung nie dafür gedacht war, dass das in Stein gebaut wird? Dafür würde sprechen, wenn Jesus sagt, Wenn Paulus sagt, dass die neutestamentliche Gemeinde der Tempel ist, gebaut aus Steinen wie du und ich, dass wir den Tempel bilden. Und zwar, wenn wir in Einheit zusammen sind, sind wir der Tempel Gottes. Verschiedene Stellen kann ich gerne, wenn du morgen da bist, kann ich sie dir zeigen. Auf jeden Fall, diese Bibelstellen zeigen uns, dass Faden verloren, 2, 3, 4, zurück. Wir fangen dann an. Die zeigen uns eigentlich, der Hesekiel ist nicht baubar. Das ist das Problem. Der ist eigentlich nicht baubar, sondern dieser Tempel, den in Hesekiel beschrieben ist, ist ein Bild für die neutestamentliche Gemeinde. In dieses Bild kannst du bequem die Offenbarung reinmalen, wenn du weißt, wie es geht. Die Offenbarung von Johannes lässt sich grafisch dort einzeichnen an den Positionen des Tempels. Das heißt, der Hesekiel sieht die neutestamentliche Gemeinde und aus der Mitte der neutestamentlichen Gemeinde bricht ein Strom hervor, der in diese Welt geht und alles, was dieser Strom berührt, wird lebendig. Und je weiter man von diesem Tempel weg ist, wirksamer, umso größer ist die Vollmacht. Kann man lang drüber predigen, aber das ist genau dieses Bild. Und wenn man weiß, für was der Tempel war immer Ort der Offenbarung Gottes.
Die Gemeinde ist dafür gemacht, damit sich Gott offenbaren kann. Es gibt keinen anderen Ort auf dieser Erde, in der Gott sich offenbaren möchte, als in seiner Gemeinde. In seiner Gemeinde offenbart er sich, damit unter uns eine Gemeinschaft entsteht, die so voller Liebe ist, dass an der Liebe, die wir zueinander haben, die Welt erkennen kann, dass Jesus der Messias ist. Ihr merkt, ich bin da auf Droge, wenn ich das lehre, sorry. Mich reißt das weg. Ich weiß das ja alles. Aber ich kann gar nicht ruhig werden darüber. Das bedeutet, dass das, wo du in deine Gemeinde gehst, wo du in deinen Ort der Versammlung gehst, ist überhaupt nicht unbedeutend, sondern hat diese Bestimmung. Und da braucht er bloß ein paar Leutchen sein. Wenn ihr anfangt zu singen, zu beten und anzubeten, beginnt dieses Geheimnis seine Wirklichkeit zu erzeugen. Ich bin so fasziniert von dem Wort Gottes, so fasziniert von der Schrift. Kein Mensch hätte jemals die Schrift schreiben können, niemals, es sei denn durch den Heiligen Geist. Ist überhaupt nicht möglich, weil die Verknüpfungen und Verkettungen dermaßen erschreckend sind. Das ist Meisterhand. Die Bibel ist wie ein Bild, das Gott gemalt hat, dass du dir von allen Seiten zu allen Zeiten angucken kannst und du erstaunst über das, was du dort siehst. Und so ist der Hesekiel für mich derjenige, der unsere neutestamentliche Gemeinde beschreibt. Und in diesem Tempel, da geht es um die Gegenwart Gottes. Der Tempel war immer da, wo Gott gegenwärtig ist. Und Leute, das ist so heiß. Stellt euch vor, im Allerheiligsten, da war die Bundeslade. Und diese Bundeslade, die hatte einen Golddeckel. Und der Golddeckel hieß Gnadensitz. Und auf dem Sitz der Gnade war die Gegenwart Gottes. Nicht was wir tun können, sondern aufgrund seiner Gnade kommt er mit seiner Gegenwart. Und da waren diese beiden Engel und die hatten mit den Flügeln sich berührt. Und Flügel heißt im Hebräischen Ganaf. Vier Ecken bedeuten auch Ganaf. Dieses Gewand von dem frommen Juden, die vier Zipfel, die vier Ecken heißen Ganaf. Als Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich immer unter meinen Flügeln versammeln, hat er gesagt, ich wollte dich immer unter meinem Ganaf versammeln. Als die blutflüssige Frau Jesus anrührte und ihr Blutfluss still wurde, hat sie den Ganaf von Jesus berührt. Das ist genau das, was über dem Gnadensitz in der Gegenwart Gottes steht. Das heißt, wenn wir Gegenwart Gottes in unserer Gemeinde haben, haben wir die Flügel des lebendigen Gottes in unserer Mitte. Das heißt, es gibt Heilung und Befreiung für jeden Menschen, weil die Kraft in der Gegenwart wohnt. Das ist die Gemeinde. Jetzt erklär mir, wie das ein Mensch schreiben kann. Ich weiß es einfach nicht. Sieh fest den Ganaf an. Das ist das Gleiche wie diese beiden komischen Engel auf der Bundeslade. Die Flügeln heißen Ganaf. Und jeder Jude sollte das als Zeichen seiner Bundestreue, jeder Jude sollte das tragen als Zeichen seiner Bundestreue und sollte einen blauen Faden einweben, damit er sagt, ich vertraue auf dem, was Gott gesagt hat. Und genau das fasst die Frau an und wird nach 12 Jahren Katastrophe auf der Stelle gesund. Ich meine, werdet ihr nicht begeistert. Ist doch der Hammer, oder? Und das Einzige, was es braucht, ist die Gnade. Dieser Golddeckel, ihr könnt es gerne überprüfen, ich hab's überprüft. Dieser Golddeckel heißt Sitz der Gnade, Mercy Seat. Und der ist auf der Truhe mit dem Gesetz und mit all dem Zeug drin, weil Gott nicht sein Gesetz anguckt, wenn er mit uns in Gnade umgeht, sondern das Gesetz ist verborgen unter seiner Gnade aufgrund des Blutes Jesu Christi. Und dort ist Heilung und Befreiung und Erneuerung. Und das sollte inmitten unserer Gemeinde sein. Dass Menschen in die Gemeinde kommen und einfach den Ganaf anfassen. Israel, Jerusalem, wie oft wollte ich dich unter meinen Ganaf stecken? damit du Heilung erfährst und Erneuerung in deinem Wesen, sagt Jesus und weint bitterlich, dass sie es nicht gewollt haben. Nicht böse sein, ich meine, für mich ist es gerade Party. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich genieße es. Ich bin auch energetisch völlig aufgeladen. Ich kann das jetzt für Stunden machen. Ich weiß, ihr könnt es nicht für Stunden zuhören, aber ich kann es für Stunden machen. Also Gemeinde ist Begegnungsort, himmlisch stützend, beherbergend, reinigend, lebensspendend, ausrüstend, heilend und befreiend. Mächtig und prächtig ist die Gemeinde Jesu Christi. Nicht der Club der Zahnlosen, die nicht wissen, was wir dir am Sonntagmorgen anfangen sollen. Das ist Gemeinde. Und das nächste Bild ist der Leib Jesu. Und der Leib Jesu ist kein Schwächling, das ist nicht ein Spargeltarzan. Der Leib Jesu, die Gemeinde Jesu Christi ist mächtig, dem Teufel zu vertreiben aus dieser Welt. 10%, das ist nachgewiesen, wenn 10% wiedergeborene Christen sind in einem Land, verändert sich die geistliche Atmosphäre. Das hat man wissenschaftlich untersucht, das ist so. Nur 10%. Ist das ein Hammer? Wenn wir unser Land verändern wollen, ist die beste Methode, dass wir Menschen zu Jesus führen. Unser Land einnehmen heißt, meiner Nachbarsfrau zu erzählen, dass es jemanden gibt, der sich vor Verlangen und Liebe nach ihr verzehrt. So verändere ich die Welt. Denn mit jedem, der anfängt zu glauben, beginnt sich dieses Land zu verändern. Das ist wirklich wahr. Und dieser Körper ist stark und wir müssen nur lernen, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Wir müssen lernen, dass wir aufeinander zugehen und dass wir uns brauchen. Hops, naja, das ist schon eins zu weit. Der Leib, das ist funktional, divers, verstoffwechselnd, vielfältig, stark, lebendig, beweglich, energetisch, einig, wahrnehmend, lebensverbreitend, wohlgeordnet, gehorsam dem Haupt. Das ist der Leib Jesu. Das ist die Gemeinde. Das ist die Vineyard Aachen. Jedenfalls, wie Gott sie sich vorstellt. Das ist so. Und ihr braucht eigentlich nur in seine Verheißungen einchecken. So einfach, weil es kommt nicht auf euch an. Eigentlich ist die größte Not der Christenheit ist der Mangel an Erkenntnis der Identität, die Gott ihr bereits gegeben hat. Ich glaube, dass die Identität der Schlüssel zur Vollmacht ist. Wenn wir endlich Gott glauben, was sein Wort von uns sagt, ändert sich alles. Du kannst Menschen beim Beten zuhören. Und wenn dann die Jammerplatte kommt, lieber Gott, ach, lieber Gott, hoffentlich hast du ein bisschen Zeit für mich. Das ist nur hilflos und komisch. Das ist nicht wirkungsvoll. Weil es nicht in der Wahrheit ist, die Bibel von dir sagt. Die Bibel sagt, du bist mein vielgeliebtes Kind. An dir habe ich Wohlgefallen. Und die Bibel sagt, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich euch tun. Das sagt die Bibel. Und deswegen kann ich sagen, Vater, ich möchte, dass sich die Verhältnisse in Deutschland schnell ändern. Und dann raucht's im Himmel. Weil ich das gebetet habe. Ein Mann, das sagt uns die Bibel, ein schwacher Mensch wie wir, machte ein einfaches Gebet und es regnete 3,5 Jahre nicht mehr. Sagt es die Bibel oder nicht? Und dann betet er wieder und dann kam der Regen. Und das wird uns als Beispiel genannt für uns. Hört ihr mich? Ich meine das nur begeistert. Ich finde euch alle super, ihr macht das bestimmt besser als ich und ihr freut euch nur an mir. Davon gehe ich jetzt aus. Dann gibt es noch das nächste Bild, das ist Familie. Und diese Familie, das ist jetzt meine, so ziemlich alle, fehlen nur 2 Enkelkinder. Wir haben mehr, diese 3 Enkelkinder jetzt. Und diese Gemeinde ist wie Familie. Und die Familie ist, wir haben einen gemeinsamen Vater. Wir haben eine gemeinsame Mutter. Also Familien entstehen dadurch, dass man einen gemeinsamen Vater und eine gemeinsame Mutter hat. Ich meine, das ist zwar so simpel und einfach. Der gemeinsame Vater ist klar, der gemeinsame Mutter ist der Heilige Geist. Laut Nikolaus Graf von Zinzendorf.
Das habe ich nicht erfunden. 1700 so und so viel meinte Nikolaus Graf von Zinzendorf, der Heilige Geist ist die Mutter. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und dann einen gemeinsamen Bruder, da sind wir uns auch wieder einig, Jesus. Klar, wir sind in der gleichen, wir sind in der Familie Gottes aufgenommen. Und Paulus sagt, wir sind adoptiert. Und das nach römischem Recht. Und nach römischem Recht ist ein adoptiertes Kind nicht mehr, man konnte damals ein adoptiertes Kind nicht mehr enterben. Die eigenen Kinder konntest du enterben, aber wenn du jemanden adoptiert hattest, war das nach römischem Recht nicht möglich. Paulus benutzt genau diesen Begriff der Adoption, damit uns klar wird, dass Gott nicht bereit ist, uns zu enterben. Wenn ihr mal jetzt den Engeln hier im Raum zuspürt, ne? Die finden das richtig toll. Die Gegenwart Gottes kann ich spüren hier im Raum. Das ist Gottes Wort. Und der tut das auch. Ziel ist es, dass wir alle in der Gemeinde werden, wie unser Prototyp. Denn Jesus, sagt der Römerbrief, ist der Protokon, der Prototyp, der Erstgeborene unter vielen Brüdern übersetzen wir. Aber da steht Protokon. Und Protokon liegt im Wort am Prototyp. Wir kennen es vom Prototyp, der Erstgefertigte. Dass wir genauso aussehen wie er, dass der Blinker am gleichen Stelle vorkommt wie bei ihm. Wenn bei Jesus der Blinker rechts ist, ist er bei uns auch rechts. Das heißt, wir sind berufen, wirklich Söhne und Töchter des lebendigen Gottes zu sein. Ernsthafte Member of the Family. Mache ich euch fertig oder irgendwas? Also, lächelt doch mal, versucht es mal wenigstens. Der erste Lächler ist immer der schwerste. Ausgleichend, ergänzend, fördernd, schützend, ungeheuchelt, bruderliebend, identitätgebend, verbindlich. In Gemeinde müssen Menschen Identität finden. Menschen müssen von Gott hören, wie toll er sie findet. Wir müssen verkündigen, wie kostbar und edel die Leute in der Gemeinde sind. Gott denkt gut über euch. Der hat gar keine Zeit für Unsinn. Der liebt euch und der hat euch immer geliebt. Je und je habe ich dich geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Das ist, was Gott zu dir sagt. Und wisst ihr was? Unsere ganzen Krankheiten der Seele gehen kaputt. Die verschwinden aus unserem Leben, wenn wir anfangen, die Identität Gottes anzuerkennen und zu glauben. Das heilt unser Herz. Wenn Gott zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, und das tut er. Übrigens, das hat er zu Jesus gesagt, bevor der ein einziges Werk getan hat. Das will ich nur mal betonen. Und wenn er der Protokon ist, dann sagt er es zu jedem von uns, bevor wir auch nur das Geringste für ihn tun können, dass wir sein geliebtes Kind sind und er an uns wohlgefallen hat, weil das Wohlgefallen kommt aus seiner Schöpfung und nicht aus dem, was wir tun. Jetzt könnten wir mal ein bisschen Fasching machen hier, ne? Es ist so gut, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes wäscht, merkt ihr nicht, wie die Wäsche, die Vollwäsche hier eingreift, ja? Das ist der Hauptwaschgang. Wir sind eine Schafsherde, nicht weil wir blöken. Die Schafsherde, die spricht am meisten über Leiterschaft. Wir nehmen Schafs immer, ach, der liebe Herr Jesus auf der Schulter und so, ach, Jogucci. Nein, Schafs, das Bild, was die Bibel da erzählt über Schafsherde, spricht ganz viel darüber, wie Leiterschaft aussehen muss und wie wir geleitet werden sollten, dass wir uns drunter tun, dass man uns leiten kann. Weil die Aufgaben von dem Hirten, was übrigens Pastor bedeutet, ist die Aufgabe, uns zu neuen grünen Flächen zu leiten. Und dazu muss man manchmal hinterherlaufen und weiß gar nicht, wo es hingeht. Also die Gemeinde war nie Demokratie. Demokratie ist das Agreement von Menschen unterschiedlicher geistlicher Kapazität auf den geringsten, niedrigsten Punkt, dem man noch gemeinsam zustimmen kann. Es ist immer die unbefriedigendste Lösung von allen. Es ist immer das geringste Übel. Und der kann sogar Hitler heißen. wenn die Mehrheit für ihn ist.
Das ist so.
Wenn, es hat mal ein Philosoph gesagt, ein Mensch allein ist intelligent, eine Menge von Menschen nicht. Und da ist was Wahres dran. Deswegen hat Gott gesagt, folge meinem Wort und meinem Ratschluss. Folge dem, was ich zu dir sage. Folge dem Leben, das ich dir geben möchte. Nicht, was du verstehst. Denn das, was du heute verstehst, ist viel weniger als das, was du in ein paar Monaten verstehen wirst. Und wenn Leiter in der Gemeinde noch leiten sollen, ich sage da immer einen derben Satz, ich hoffe, ihr vergebt mir. Wir kastrieren unsere Leiter und erwarten, dass sie fruchtbar sind. Das funktioniert nicht. Wollt's nur mal erwähnt haben, klappt nicht. Das ist ein hilfloser Versuch. Wenn du Leiterschaft in Blüte erleben willst, musst du Leiterschaft in deinem Hauskreis ermächtigen, zu leiten. Du musst ihnen die Macht geben, dir zu sagen, jetzt singen wir, obwohl du gerade gar keine Lust hast zum Singen. Wir kommen viel weiter, wenn wir das anfangen. Deswegen, ich glaube, bei Schafsherde geht es um Gemeinschaft. Es ist heilend, stärkend, das verloren Suchendes, versorgend, kümmern, dienend, aufopfern, schützen, hüten, bewahren, wegweisen zum Oberhirten, in Bewegung bringen, hörend. Dieses ganze Bild, was man da liest, Gott will uns als Herde leiten. Gemeinden sollten geleitet werden. Um was wir bitten müssen, ist, dass Gott uns Leiter schenkt, die voll Heiligen Geistes sind. Wir müssen für die Leiter anfangen zu beten. Jeder Leiter in jeder Gemeinde sollte mindestens 5 persönliche Fürbitter haben, pro Mann. Die jeden Tag mindestens 5 Minuten oder wenigstens 2 Minuten für die Person beten. Und nicht einen Haufen von Leuten, die den wie einen Zirkuslöwen betrachten, hinten sitzen, die Peitsche schwingen und sagen, warum machst du das schon wieder falsch? Es ist so wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, dass der Teufel unser Gegner ist. Und dass wir, wenn wir zusammen sind und wenn wir vorwärts stürmen und wenn wir wirklich erkennen, wer wir sind, dass wir das Land besitzen werden. Also versteht mich, es gab viel Missbrauch im Leib Jesu, das will ich gar nicht bestreiten und es gab falsche Lehre. Aber dass jetzt keiner mehr was zu sagen hat, schützt uns nicht davor. Sondern ich glaube, Deutschland braucht dringend wieder geistliche Leiter, die wirklich Mut haben, Dinge zu riskieren und sich gut erklären und die Gemeinde mitnehmen auf neue grüne Felder. Diese Leiter braucht das Land. Und das dürfen vor allen Dingen auch gerne die Frauen sein. Das muss man mal sagen. Ja, das ist wirklich wichtig und wir dürfen uns an der Stelle, ich persönlich denke nicht in Geschlechter, wenn ich an die Bibel denke. Für mich ist das völlig geregelt. Da gibt's weder Mann noch Frau, allzumal eins in Christus. Punkt. Ende. Ende der Debatte. Männer und Frauen, gleicher Verdienst, gleiche Rechte. Denn Gott hat diese Unterschiede aufgehoben, hat die durch die Sünde in die Welt kamen. Davon bin ich überzeugt. Wir sind eine neue Kreatur. Was will ich mit dem alten Scheiß? Ja, versteht ihr was? Ich meine, lass uns doch mal aufhören mit so Zeug. Das kostet uns nur Zeit. Aber wie kriegen wir Leiter stark? Wie können wir junge 20-Jährige ermutigen, wirklich Leiter zu werden, wenn die zugucken müssen, dass in unserer Gemeinde die Leiter regelmäßig geschlachtet werden? Die wären ja blöd, wenn die Ja sagen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir füreinander einstehen, dass wir, und zwar jeder, wenn ich in einem Hauskreis von diesem tollen Hauskreisleiter-Ehepaar bin, dann sind die gerade der Leiter und nicht ich. Und dann werde ich sie supporten. Weil Leiterschaft ist eine Funktion, kein Titel. Und wir brauchen an den richtigen Positionen die richtigen Leute, damit die ganze Gemeinde Fahrt aufnimmt, vorwärts kommt. Und die Herde, die geht sonst kaputt. Jesus richtet die Hirten im Alten Testament, wieder im Hesekiel. Und es stinkt auf sie. Warum? Weil sie die Herde, sich nicht um die Herde kümmern. Weil sie die Kranken nicht gesund machen, weil sie das Verlorene nicht suchen, weil sie sich um die Leute nicht kümmern. Und dann sagt er, ich werde mir einen Hirten aussuchen, den werde ich erwähnen. Und Jesus steht in Johannes 11 da und sagt, ich bin der gute Hirte. Er ist das gute Hirtenmodell. Und jeder, der in Leiterschaft geht, der kriegt ein Stück von dieser Hirtenschaft von Jesus ab.
Und deswegen sagt Paulus, es ist ein köstlich Ding. Es ist was Tolles, Leiterschaft zu begehren. Schachtel doch, oder? Und deswegen, also ich habe gemerkt, ich weiß ja, dass es schwierig ist, dass wir in dem Stadium, wo wir alle gerade sind, wie es sich in Deutschland entwickelt hat, das jetzt umzustricken. Aber ich bin der festen Überzeugung, ich liebe mein Land so sehr, dass ich Deutschland gerettet sehen will. Und ich glaube, das werden wir nicht schaffen, wenn wir nicht bessere Schafherden werden. Ja? Ich glaube nicht, wenn sich nicht bei uns lohnt, ein Leiter zu sein. In der Gemeinde muss es sich lohnen, ein Leiter zu sein, und wir müssen Mut und Tollkühnheit belohnen anstatt bestrafen. Wir müssen Leute anfeuern, wenn sie irgendein Risiko eingehen, was nicht völlig blöd ist. Also wisst, was ich meine? Das ist wirklich wahr. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass in unserer Gemeinde die jungen Leiter richtig, richtig den Saft kriegen und dass sie richtig die Möglichkeit kriegen, richtig gute Fehler zu machen. Denn wer keine Fehler macht, der riskiert nichts. Das liegt in der Sache. Und deswegen, das habe ich mal von Bill Johnson gehört, sie graduieren keinen Studenten an ihrer Schule, wenn er nicht mindestens 3 dicke Fehler gemacht hat, weil dann hat er nichts riskiert. Dann kriegt er kein Papier. Und wir haben immer so ein Sicherheitsdenken, bloß nicht, da passiert gar nicht so viel. Und das Gleiche ist, ich denke zum Beispiel für Martin Böhmer, bitte betet für ihn. Wir wollen einen guten Leiter. Wenn er jetzt noch keiner ist, dann beten wir ihn dahin. Der kann sich dagegen gar nicht wehren. Das wird der beste Leiter schlechthin. Wir beten den an die Wand notfalls. Klingt lächerlich, ich meine das wirklich. Also ich habe dafür gesorgt, dass jeder unserer Leiter 5 Fürbitter hat. Und ich habe mein WhatsApp vorhin rausgeholt und habe mit meiner WhatsApp-Betergruppe geschrieben, bitte betet jetzt. Und das machen die. Und die wissen, dass das, was ich jetzt mache, auf ihre Arbeit zurückgeht. Und ich glaube, das funktioniert gut im Leib Jesu, wenn wir so füreinander unterwegs sind. Das wisst ihr bestimmt schon, was rede ich eigentlich. Okay, ich mache jetzt den Kurzdurchlauf, weil das wird jetzt sonst zu schwierig. Also dann, klar, die Bibel spricht über Weinberg, das ist natürlich im englischen Vineyard, da freuen wir uns immer. Das ist im Weinberg, da geht's ganz stark um die Gegenwart Gottes, dieses Verbundensein mit Christus als den Weinstock, da geht's um Verbindung. Und Jesus sagt, es entsteht keine Frucht, wenn ihr mit mir nicht verbunden seid. Deswegen ist das Elementare in der Gemeinde, dass wir sehr stark in diese Richtung zielen müssen. Wie kommen wir in Gemeinschaft mit Gott? Wie können wir die Gemeinschaft mit Jesus vertiefen? Wie können wir stärker mit ihm zusammen sein? Wie gelingt es mir? Es gibt zum Beispiel eine Statistik, dass wenn man all die sogenannten vollmächtigen Männer und Gottes in eine Statistik einträgt und schaut, was haben die gemacht, was haben die nicht gemacht, dann kommt man komischerweise zu keinem vernünftigen Ergebnis. Die einen haben gefastet, die anderen haben nie gefastet. Die nächsten haben getrunken, die anderen haben nie getrunken. Also du kriegst überhaupt kein System drin, außer eins. Alle haben anhaltend gebetet. Alle waren tagtäglich, über Tag, die ganze Zeit, möglichst mit Gott verbunden. Das ist das Einzige, was sie alle gemeinsam haben. Deswegen Gemeinschaft mit Gott ist der Key für Vollmacht und Frucht. Also fruchtbar, versorgend, Eigentum Gottes. Wir als Gemeinde müssen auf Gottes Stimme hören. Okay. Das Ackerfeld ist das nächste Bild. Und im Ackerfeld, da geht es, dass wir Gottes Pflanzung sind. Er begießt. Ich glaube wirklich, dass Gott die Dinge tut, die wirklich wichtig sind. Gemeindewachstum kommt von ihm, nicht von unseren genialen Strategien. Die brauchen wir, vor allen Dingen dann, wenn sie vom Heiligen Geist eingegeben sind. Aber dass das klappt, ist immer von ihm. Und deswegen muss man auch nicht nervös sein, wenn es Zeiten gibt, in denen man nicht wächst. Weil wenn man sich dann zu Gott stellt und sagt, Gott, ich weiß, dass Wachstum von dir kommt. Wir sind dein Ackerfeld. Und ihm vertraut, dann wird das wieder anfangen. Es fällt und steht alles mit dieser tiefen Vertrauensbeziehung zum Vater im Himmel.
Damit verleihen wir der Gemeinde Stärke. Ist okay für euch oder habe ich euch schon verloren? Ja? Ich meine wirklich, ich habe da Angst, weil ich sage euch ganz ehrlich, das ist keine Kokerie, keine Eitelkeit. Ich hasse es, Menschen Fragen zu beantworten, die kein Schwein stellt. Also ich finde es furchtbar, an Leute ranzuquatschen, was sie überhaupt nicht interessiert. Sondern ich möchte euch inspirieren, das ist die Gabe, die Gott mir gegeben hat. Meine Hauptgabe ist Inspiration. Und ich möchte euch anstecken mit diesem Feuer für Gemeinde. Deswegen habe ich euch auch meine Geschichte vorher erzählt, so ein bisschen überflugmäßig. Damit ihr wisst, da hat Gott ein Wunder an meinem Herzen getan. Und er hat mir das Bild für Gemeinde völlig verändert. Und hat mich neugierig gemacht, mir den Geschmack geweckt nach einem der größten Geheimnisse der Menschheit. Dass die Schöpfung erst abgeschlossen ist, wenn die Braut und der Bräutigam eins geworden sind. Und dass das letztlich die Erfüllung ist, dass Gott sich ein Gegenüber schaffen wollte. Und das ist die Gemeinde, das seid ihr. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr hier manchmal putzt. Und so wichtig, dass ihr manchmal auf den Knien rumrutscht und betet. Und Angst habt, dass das alles jetzt gar nicht klappen wird und es klappt dann doch. Diese Dinge sind ganz wichtig in Gottes Augen. Das gehört genau dazu, zu diesem Schöpfungsprozess. Das ist nicht umsonst, sondern in Gottes Augen sehr kostbar. Gehen wir zum nächsten Bild. Das ist die Säule und der Wahrheitsgrund. Die Gemeinde ist die Säule und der Wahrheitsgrund. Das heißt, es gibt keinen Ort auf der ganzen Erde, der nicht überwunden wird von der Hölle, außer die Gemeinde. Das heißt, dass die Werte, die Gott in seinem Wort schreibt, nur in der Gemeinde erhalten werden. Die Gemeinde ist der Ort, an dem die Werte Gottes kultiviert werden und wo wir nicht abweichen davon, dass Ehe beschreibt das Verhältnis zwischen einem Mann und einer Frau und sonst niemanden. Gott sei Dank weiß das wenigstens der Europäische Gerichtshof. Die haben das so beschlossen. Das ist so. Und das ist so, weil es das Wort Gottes sagt. Und das wird nicht verändert werden. Und nicht in der Gemeinde geändert wird. Weil die Werte der Finsternis werden die Werte der Gemeinde, oh, ich habe schon weiter gedrückt, ne? Nicht überholen. Ups, ein paar Mal weiter gedreht, sorry. Genau. Wertvoll, beständig, unüberwindbar, bewahrend, kulturerhaltend, bibeltreu, kulturprägend, salzig. So sollte unsere Gemeinde sein. Wir müssen Salz bleiben in unseren Aussagen. Das löst Verfolgung aus. Die müssen wir ertragen. Wir sind eine Armee. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde Armee ist. Also wir sind keine Pazifisten. Dämonen haben nur ein Recht, fertig gemacht zu werden und rausgeworfen zu werden. Und wir nehmen diese Welt ein. Wir sind nicht friedliebend, wenn es um den Teufel geht. Sondern wir sind eine Armee und wir brauchen Disziplin. Wir müssen gerüstet sein, wir müssen kampfstark, wir müssen wissen, wie man mit Mächten umgeht. Wir müssen wissen, wo die Dinge herkommen, wenn die über uns herfallen. Wir müssen richtig anfangen zu lernen an der Stelle, zu kämpfen und zu gewinnen. Und ich mag diese Geschichte von Johann Christoph Blumhardt. Johann Christoph Blumhardt hat 2 Jahre gekämpft an seinem Ort für eine kranke Frau, für die gottlieben Ditus. Und das war Stephen King pur. Ja? Ich bin mir sicher, wenn der auf einem Seminar von uns gewesen wäre vorher über Befreiungsdienst, hätte es keine 2 Jahre gedauert. Aber das ist eine andere Sache. Er war ja nun der Pionier. Der ist da das erste Mal langgelaufen. Und als er hatte einen Kampfsatz und der hieß, Jesus ist Sieger. Und dann hat er 2 Jahre in großer Treue für die Frau gebetet. Alles Mögliche, Nägel aus dem Kopf gewachsen. Und also müsst ihr mal lesen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellt. Ihr guckt zu und dann, also Stephen King kann es nicht besser. Ja? Weil Dämonen machen immer den Feigstanz, wenn du ihnen zuguckst. Die versuchen dir immer eine Show zu bieten. Musst du nicht mitspielen. Aber wenn du es machst, wirst du entertained. Und wie die dann frei wird, ist der Überlieferung nach ihr Schrei so laut, dass ihr Schrei, und zwar
sie schreit, Jesus ist Sieger, und dieser Dämon fährt aus. Und im Umkreis von 3 Kilometern konnte man diesen Schrei hören. Und in diesem Umkreis haben sich sofort alle Leute zu Jesus bekehrt. Johann Christoph Blumhardt, 1700 so und so viel. Nachher im Bad Boll, 1800 noch was, hat er die erste Kurklinik gegründet, die auf der einen Seite herkömmliche Medizin anbot und die andere Seite war, dass er für die Leute mit Handauflegung gebetet hat, dass sie gesund wurden. Johann Christoph Blumhardt. Tolle Lebensgeschichte. Ein Deutscher. Nicht Adolf Hitler hat die Deutschen definiert. Armee ist gerüstet, kampfstark, mutig, zuverlässig, siegreich, zielstrebig, trainiert, einig, ausdauernd, gehorsam, schnell, effizient, exzellent, abschreckend für das Böse, schutzgebend, spezialisiert, erobernd und befreiend. Könnt ihr das über eure Gemeinde aussprechen? Ja. Du bist mein Freund. Eindeutig. Genau das müsst ihr beten. Ihr müsst nicht beten, lieber Herr, mach doch endlich, dass die Gottesdienste nicht so lang dauern oder nichts, sondern Jesus, wir als Vineyard Aachen sind gerüstet, wir sind kampfstark, wir sind schlagkräftig, wir sind mutig, wir sind zuverlässig, wir sind diszipliniert. Wäre doch mal ein Vorschlag. Die Engel langweilen sich. Mach mal ein neues Gebet. Da kommt Stimmung im Himmel auf. Dann sagen die, hey, hast du gehört? Die da unten, die fangen an, das zu kapieren. Die fangen an zu begreifen, wer sie sind. Hey, da müssen wir hin. Das nennt man Angel Activities dann. Okay, das nächste Bild ist das letzte. Das ist der goldene Leuchter, Offenbarung. Da habe ich schon vorhin verraten, jeder Leuchter der 7 war golden. Obwohl alles Mögliche sonst war. Und das Interessante ist an einem goldenen Leuchter, an den Leuchtern ist ja das Interessante, was brennt. Es brennt ja nicht der Leuchter. Wenn der brennt, dann ist irgendwann ein Goldklumpen da, so ein Goldhaufen, so ein Schmelzhaufen. Also das brennt nicht, sondern der Leuchter hat die Aufgabe, Raum zu geben, damit das Öl brennen kann. Und das Öl ist der Heilige Geist. Die Hauptaufgabe einer Gemeinde ist, dem Heiligen Geist Raum zu geben, damit der brennen kann in unserer Mitte. Der brennt, der macht hell. Und wenn wir ihm Raum geben in unseren Gebeten, Raum geben in unseren Hauskreisen, Raum in unseren Gedanken, Raum in dem, was wir denken, wenn wir denen in unserer Versammlung Raum geben, dass wir auch mal vertrauen, warten zu können, wenn mal gerade nichts dran ist, dass dann halt Stille ist und dass Stille nicht peinlich ist, sondern die Aufrüstungsphase des Heiligen Geistes. Wir als Leuchter, wir geben ihm Raum, wir geben ihm die Möglichkeit, diese Welt zu erhellen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, strahlend, leuchtend, erhellend, wertvoll aus Gold, rein, schön, wichtig, heilig, erhöht, signalgebend, sichtbar, anbetend. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und ich kann euch diese Stellen zeigen, das ist wirklich so. Das sind mindestens 10 Bilder. Ich warte ja immer noch drauf, dass ich 12 finde, dann kann ich mich besser fühlen als religiöser Mensch. Ja? Aber bis jetzt sind es einfach 10. Und diese Bilder zeigen uns, dass Gemeinde was völlig anderes ist, als dieser Club von Leuten, die nichts mit ihrer Zeit anfangen zu wissen. Als dieser kranke, armselige Verein, der sich langweilt. Gemeinde ist die beste Erfindung Gottes. Gott hat Gemeinde geschenkt, weil er glaubt, dass sie diese Welt vollständig umkrempeln kann. Die Gemeinde ist nicht auf den Rückzug. Weltweit hat es noch nie so viele Christen gegeben wie im Moment, und zwar wiedergeborene Christen. Die Gemeinde Jesu Christi ist weltweit massiv auf der Überholspur. Europa muss sich bekehren. Wir werden das Schlusslicht. Im Jahr, ich habe es vor kurzem gehört, ich hoffe, dass ich es nicht falsch sage, aber ich glaube im Jahr 2025 sind die meisten Christen auf dieser Welt
in China. In China. Das ist so. Das kann man heute schon gucken. Aber das ist blöd für uns. Ich will das nicht. Ich will, dass die meisten in Europa sind. Nee, wir machen den Job. Wir kommen aus unserem Schaukelstuhl raus. Wir heben den Hintern. Wir bewegen uns. Und wir fangen an, wieder von uns als Gemeinde gut zu sprechen. Wir fangen wieder an, über uns gut zu denken. Wir nehmen unsere Königskindsidentität nicht nur für uns selbst, sondern für die ganze Gemeinde an. Das ist das, was mein Gebet ist. Wir erkennen, was die Stunde ist. Und wir fangen an, das zu leben. Und das Wichtigste ist wirklich, wir haben letzte Woche eine Gebetswoche gehabt, bis Dienstag ging die. Jeden Abend gebetet, nichts Berühmtes, aber wir haben einfach versucht, vor Gott zu sein als Gemeinde. Und am letzten Abend gab es die Gegenwart Gottes, war das Thema, die Presence of God. Und wir haben das erlebt, wir haben gebetet und die Gegenwart Gottes kam. Und wir waren zu fünf Männer, wir haben so in Gruppen gestanden, haben gebetet und wir fünf Männer, sondern wirklich super Fraktion, Männer, beten ist geil. Und wir waren da gestanden und Power war, die Gegenwart Gottes war da, die Kraft Gottes war da. Und dann haben wir gesagt, wir gehen rumsegnen. Und dann geht einer von uns, das ist ein Oberarzt in irgendeiner Klinik, der war so richtig voll Heiligen Geist, der ist runtergegangen, kommt anschließend nach dem Gebet zu mir und sagt, Reinhard, also wir haben viel gesehen, wir haben Leute berührt, Manifestationen und so, Kraft, Power, wunderbar. Und er kommt zu mir und sagt, du, ich habe was erlebt, was Komisches. Ich bin da zu diesem einen Kreis hingegangen, das waren ausgerechnet unsere Worshipper. Und dann habe ich gesagt, ich bin hingegangen und es war, als wenn jede Kraft von mir gewichen ist. Und ich habe dann mit den Propheten gesprochen und die haben gesagt, es wäre ihnen genauso gegangen. Sie haben noch das Wort gehört, Competition, Konkurrenzkampf. Die Gegenwart Gottes ist kompromisslos. Wenn wir als Gemeinde nicht endlich anfangen, uns zu achten und wertzuschätzen, da kannst du noch mal so lange schreien nach der Gegenwart Gottes, die wird sich nicht einstellen in unserer Mitte. Der tiefe Graben zwischen Worship-Team und der Gemeinde kommt aus uns. Die Gegenwart Gottes geht keinen Deal ein, wenn wir einander uns nicht annehmen, bleibt sie davon wegstehen. Deswegen ist das wirklich auch eine Warnung an uns als Gemeinde. Wir müssen endlich aufhören mit dem Scheiß gegeneinander und reden und bla und so ein Mist. Echt aufhören. Wir haben nicht die Zeit für so einen Quatsch. Da draußen ist eine Welt, die stirbt in ihrer Sünde. Und wir müssen fit werden. Und wenn die Kraft unter uns zunimmt, verändern sich sogar die schwierigsten Charaktertypen in unserer Gemeinde. Weil die Verwandlung kommt aus der Gegenwart Gottes. Und es beginnt mit unserem Einssein. Das glaube ich zutiefst. Amen. Falls es nochmal funktioniert. Moment. Ups, das war zu schnell. Ja. Nochmal zurück. Hier habt ihr wenigstens die Bibelstellen für die 10 Bilder. Also ihr dürft es gerne fotografieren. Copyright ist für mich das Right to Copy. Wenn ihr diese PowerPoint haben wollt, fühlt euch frei, mir das Bescheid zu sagen. Ihr könnt sie alle haben. Die ist eh auf dem Rechner. Ihr könnt sie euch einfach runterkopieren. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist, ihr dürft sie nicht verändern und sagen, es wäre von mir. Also wenn ihr sie verändert, dann müsst ihr euren Namen drunter schreiben. Und letztlich ist alle Bilder am Schluss weisen nur auf den Charakter der Braut hin. Denn die ganze Braut wird beschrieben in den 9 anderen Bildern, wie sie ist. Denn das ist das Hauptbild.